Deutschlandfunk Kultur heute.
Dazu lädt sie Michael Köhler ein. Willkommen zu dieser Ausgabe von Kultur heute. Freistehend, nicht unterkellert, gern aber auch mit Kuppel. Ein Pavillon, was ist das? Kein Wohnhaus, aber auch kein Bierzelt. Eher, sagen wir, eine Kur- oder Getränkehalle. Ein Teehaus kann es auch sein, ein Belvedere oder ein Musik- oder ein Ausstellungspavillon. Vieles ist möglich. Meist für eine eingeschränkte Nutzung eher gebaut. Das erlaubt allerdings kreative Ausbrüche. Pavillons, sie fallen auf. Sie sagen gewissermaßen, schau her, und fragen, gefall ich dir? Laura Weißmüller, Architekturkritikerin der Süddeutschen Zeitung. Wir müssen über einen besonderen Pavillon reden in der Schweiz. Ab morgen steht der Pavillon Le Corbusier des legendären schweizerisch-französischen Designers, Architekten, Stadtplaners im Zürcher Seefeld der Bevölkerung, für die Bevölkerung wieder offen. Was ist dieser letzte Bau von Corbusier auf einer Wiese, eine bunte Wartehalle? Beschreiben Sie es uns.
Der Pavillon ist vor allem erstmal eine ganz große Überraschung, weil er steht da vor einem, eigentlich fährt er wie ein Schiff auf einen zu mit dem Bug, als wäre er gerade an Land gegangen am Zürichsee. Und die Überraschung ist, dieser Pavillon steht dort seit 1967, sieht aber aus wie neu. Und das haben wir auch der Schweizer Akribie zu verdanken. Der ist wirklich sehr aufwendig saniert worden. Alle 20.000 Schrauben wurden mit Zahnbürsten gereinigt, um diese strahlenden Farben. Also er ist ein, wie Sie schon gesagt haben, sehr farbenfroher Pavillon. Weiß, grün, gelb. Um diese Farbschichten, die ursprünglichen, wieder hervorzuholen, waren 60 Tonnen Sand nötig, um diesen Glanz zu erzeugen. Das Tollste finde ich aber, was bei der Sanierung gelungen ist, man hat nicht das Sicherheitsbedürfnis von heute diesem Pavillon übergestülpt, weil dieser Pavillon ist ja jetzt ein öffentliches Museum, öffentlich zugänglich. Das heißt, eigentlich muss er sehr hohe Sicherheitsstandards erfüllen. Das wäre aber in der Bauweise, wie es Le Corbusier vorgeschwebt hat, auch dieser skulpturale Umgang mit so etwas wie Treppen oder Dachgärten, überhaupt nicht möglich. Und da hat man sich gewagt, nein, wir wollen, dass der Bau wirklich so strahlt wie 1967.
In anderthalb Jahren ist er saniert worden. 1965 starb Corbusier, 1967 ist das Gebäude fertiggestellt worden. Dann hat es lange vor sich hingedämmert, ist also jetzt sehr schön saniert worden. In kurzer Zeit, haben Sie mir erklärt. Was gibt dieser Bau, von dem Sie mir so vorgeschwärmt haben, auch im Vorgespräch schon, was gibt der als Idee frei, also ohne Rücksicht auf Sicherheitsvorkehrungen von heute? Was gibt er frei, innen und außen?
Das Interessante ist, es ist ja das letzte Werk von Le Corbusier und es ist wirklich ein Alterswerk. Er hat sehr viele Erkenntnisse von seiner ganzen Architektur dort zusammengeführt. Und das klingt jetzt stringenter, als es ist, weil Le Corbusier war ja am Anfang der in den 20er Jahren, der die Maxime vertreten hat, Architektur als das Spiel weißer Baukörper, sehr schlank, sehr technisch. Und dann nach dem Krieg wurde das ja ganz anders. Er hat ja dann die Natur als Inspiration angegeben und prompt wurden die Formen auch organischer, voluminöser, mehr Farben und das alles hat die hier zusammengeführt.
Das ist aber ein modulares Stahlbausystem. Ne? Bunt hat mich so ein bisschen an Kindergartentüren erinnert.
Es hat was Verspieltes, absolut. Und es hat einfach auch diese Freude an den Formen. Man sieht es, er hat auch sich sehr überlegt, wie geht der Besucher durch das Gebäude, Rampen, Treppen und was sieht er? Und er sieht sehr viel Kunst. Also er sieht die Raumkunst, die alles auf den Modular zurückführt. 2,26 Meter war ja seine Maßeinheit. Man sieht aber auch Türgriffe, die wie Skulpturen aufgearbeitet sind. Man sieht seine Zeichnungen, die in Wände eingelassen wird. Also man kriegt wirklich das Rundumpaket von Le Corbusier.
Wenn das alles gleichberechtigt ist, so wie Sie sagen, also gleichbedeutsam der Türgriff, die Wandverkleidung, das Stahlskelett, das Dach, die Rinnen, die Treppen und so weiter, dann ist das doch ein Gesamtkunstwerk, oder?
Es ist ein Gesamtkunstwerk und es passt deswegen so fantastisch auf die Aufgabe, für die es ursprünglich gedacht war. Es ist, Le Corbusier hat sich jetzt eigentlich nicht dieses Gebäude an den Zürichsee gedacht, sondern es sollte ein großes Museum in Paris sein für die Synthese der Kunst. Also die unterschiedlichen Gattungen, Malerei, Skulptur, Architektur. Und das hat er ja selber in seinem Werk auch immer vertreten. Er war ja, hat sich ja auch als Maler gesehen, als Bildhauer, als Architekt. Und das versucht er in diesem Ort. Er versucht dort nichts weniger als den idealen Ort für eine Ausstellung zu schaffen. Das versucht er dort zu realisieren. Und in Zürich ist es tatsächlich in kleinerer Größe, der Pavillon ist ja nur 600 Quadratmeter groß, sehr eindrucksvoll gelungen.
Das war mal eine Galerie und ist jetzt, wird genutzt als Museum für Gestaltung, richtig?
Genau, also es war, alles ging ja auf die Initiative von der Schweizer Galeristin Heidi Weber zurück. Und jetzt ist es ein Ausstellungshaus, es wird vom Museum für Gestaltung geführt. Es ist nur, weil, das hat man auch unterlassen, es ist nur in den Sommermonaten von Mai bis November zugänglich. Danach wird es zu kalt und tatsächlich ist der Pavillon Ausstellungsstück. Das größte Ausstellungsstück, es wird kleinere Ausstellungen darin geben, aber man sollte sich einfach diesem gnadenlos großartigen Raumgenuss ausliefern, den Le Corbusier da geschaffen hat.
Ja, da darf ich nichts mehr hinzufügen. Laura Weißmüller, Architekturkritikerin der Süddeutschen Zeitung, über den Pavillon Le Corbusier des legendären Schweizer französischen Designers, Architekten, Stadtplaners im Zürcher Seefeld, ab morgen wieder frisch saniert für die Bevölkerung zugänglich. Wir wechseln auf einen anderen Platz an der Erde, aber es hat auch mit Pavillons zu tun. Die 58. Kunstbiennale von Venedig, sie öffnet erst morgen die Tore für Besucher, dauert bis 24. November. Gestern hatten wir hier eine Live-Sondersendung aus Venedig. Neben der Kasseler Documenta kann man sagen, gilt sie als weltweit wichtigste Kunstschau. Die Lagunenstadt mit ihren Renaissance- und Barockgebäuden gibt für die moderne Kunst natürlich eine besondere Kulisse ab. In diesem Jahr heißt das Motto May you live in interesting times. Mögest du doch in sehr interessanten und lebendigen Zeiten leben. Der deutsche Pavillon wird von der Künstlerin Natascha Süder-Happelmann gestaltet. Jedenfalls nennt sie sich so. Aus den über 90 Länderpavillons stach schon nach erstem Eindruck für viele Kritiker der Pavillon Ghanas hervor. Die sind erstmals dabei und empfahl sich noch vor Eröffnung als einen möglichen Anwärter auf den Goldenen Löwen. Unseren Kunstredakteur Stefan Koldehoff, der unter dem Portikus des deutschen Pavillons in Venedig stand, habe ich gefragt, wo kommt denn diese einhellige Begeisterung her?
Es ist einfach, Herr Köhler, ein Pavillon, bei dem alles stimmt. Das fängt schon an mit der Architektur im nicht ganz einfachen Arsenale. Das ist ein Teil der ehemaligen Werften in Venedig. Riesig lange Hallen, in denen früher die Seile hergestellt wurden. Und da Kunst auszustellen, ist nicht ganz einfach. Da gab es aber einen sehr, sehr klugen Kunstgriff des inzwischen ja international berühmten Architekten David Ajaye, der unter anderem auch das Museum of American African History in Washington gebaut hat und aus Afrika kommt. Der hat einfach so etwas wie halbrunde Wände eingebaut. Dadurch entstehen halbrunde Räume, kleine unterteilte Räume. Dadurch entstehen in der Mitte ganz runde Räume, wenn man nämlich zwei solche Halbkreise aus Wänden aneinander setzt, und hat damit quasi elliptische Kabinette geschaffen, in denen die sechs Künstler, die den Pavillon vertreten, dann eigene Räume haben. Und diese sechs Künstler, die repräsentieren einfach ganz viel, für das Afrika und im Speziellen Ghana steht. Das erste Land unterhalb des Äquators, ja, das 1957 unabhängig wurde. Es sind Frauen dabei, es sind Männer dabei, es sind drei Generationen vertreten. Es ist ein Mix aus Medien, Fotografie ist dabei, eine Installation, es sind skulpturale Arbeiten dabei, es ist Malerei dabei. Also ein wunderbarer Querschnitt durch das, was heute Kunst in Ghana ist oder Kunst aus Ghana, denn einige Künstler leben nicht mehr dort, sondern beispielsweise in London. Und es ist ein Pavillon, der, naja, lassen Sie es uns mal so despektierlich formulieren, nicht auf die Tränendrüse drückt, sondern mit einer wunderbaren Selbstverständlichkeit und auch mit einem Selbstbewusstsein sagt, so ist die Kunst in und aus diesem Land und wir müssen gar nicht immer nur auf die sogenannten schwarzen Themen oder die Themen der Black Community rekurrieren. Wir können eigentlich alles.
Der ghanaische Künstler El Anatsui, der auch im Münchner Haus der Kunst gegenwärtig zu sehen ist, ist wohl auch dabei. Herr Koldorf, woher kommt diese Begeisterung der Kritiker? Woran liegt es? Ist es Foto, ist es Film, ist es Farbe, weil alles vertreten ist?
Es ist einfach eine große Bandbreite, die wir da sehen. Also wir können jetzt sicherlich in der Kürze der Zeit nicht alle sechs Positionen durchgehen. Aber wenn Sie sehen, dass da eine Fotografin, Felicia Aban, vertreten ist, die seit den 50er Jahren fotografiert, und zwar Frauen in der traditionellen Kleidung von Königinnen in Afrika. Und die diese Frauen schon in den 50er Jahren gebeten hat, setzt euch so in Positur, wie ihr euch wohlfühlt und so, wie ihr respektiert werden möchtet, dann ist das schon schon außergewöhnlich. Dann habe ich das so noch nicht oft gesehen. Wenn dem nicht direkt gegenüber, aber in unmittelbarer Nachbarschaft, dann Gemälde von Lynette Yardon-Boakye hängen, Jahrgang 1977, Tochter ghanaischer Eltern, aber in London aufgewachsen, deren Gemälde ganz viel mit Musik, mit Jazz, aber auch mit afrikanischer Musik, mit Bewegung, mit Körperbewusstsein, mit Identität zu tun haben, dann sieht man die Bezüge unmittelbar, die es da gibt, auch über die Generationen hinweg und auch, dass das alles sehr viel mit einer spezifischen Kultur dieses Landes zu tun hat, die sich verändert hat und diese Veränderung eben, das war das, was ich vorhin meinte, die wird in diesem Pavillon ganz selbstverständlich mitbeschrieben und es ist, wie gesagt, nicht der Rekurs nur auf die Kolonialzeit, da reden wir sehr viel drüber im Moment, sondern auch ein Hinweis darauf, wie leben wir eigentlich mit dieser Vergangenheit? Wie gehen wir da heute ganz normal, ganz bewusst, ganz selbstbewusst mit um?
In der Live-Sendung, die Sie gestern aus Venedig moderiert haben zur Eröffnung der Biennale, der Kunstbiennale, sprachen Sie auch beiläufig davon, es sei eine Art Mini-Dokumenta, die dort stattfindet. Das heißt, das ganze Panorama der Möglichkeiten von Kunst präsentiert dieser ghanaische Pavillon?
Ja, und das eben sowohl in den Inhalten, also Musik wird thematisiert, Kolonialzeit, Gegenwart wird thematisiert. Es sind Fotos aus einer alten staatlichen Glasfabrik da, die sehr, sehr viel aussagen über die Veränderungen in diesem Land. Also die Themen sind sehr divers. Die Künstlerpositionen, die Figuren, die Künstlerinnen und Künstler selbst sind sehr divers, was Alter, was Herkunft, was Einstellung angeht. Im Grunde genommen tatsächlich ein Querschnitt durch die Kunst dieses Landes. Das meinte ich mit einem Mini-Dokumenta.
Sagt Stefan Koldehoff von der Biennale in Venedig mit Eindrücken vom Pavillon Ghanas. Wir wechseln zur Sprechbühne, zum Theater. Der im Libanon geborene kanadische Schriftsteller und Dramatiker Wajdi Mouawad hat immer wieder seine traumatisierenden Erfahrungen im libanesischen Bürgerkrieg in großen Erzählungen verarbeitet. Im Programmheft zu seinem neuen Bühnenstück Fauve, Die Wilden, da sagt er im Interview, dass er von einem dieser Bilder weiterhin verfolgt wird. Auf dem elterlichen Balkon spielend wird er als Kind Zeuge, wie christliche Milizen einen Bus mit Palästinensern angreifen. Aber anders als viele bisherige Arbeiten des Autors, Schauspielers und Intendanten des Pariser Théâtre National de la Colline ist nun nicht mehr von der Rückkehr von Menschen aus westlichen Ländern in den Nahen Osten die Rede. Fauve, das ist ein Stück, es erzählt von der wilden Herrschaft der Phantome über die Gefühlswelt seiner Figuren. Und im Theater zu Paris sah das Eberhard Spreng.
Ein kleines Hotelzimmer eingerahmt von Paneelen. Eine Gewaltszene zwischen Liebenden, die im Mord endet. Eine weiße Frau rammt ihrem schwarzen Liebhaber ein Messer in den Leib. Dann die Wiederholung der Szene. Ein Zuschauer hackt neben dem Spielraum. Es ist der Filmregisseur Hippolyte Dombre, der den Akteuren Anweisungen gibt. So als wären sie Bilder auf einem Videoband im schnellen Rücklauf, huschen die Akteure auf frühere Positionen im Raum zurück und beginnen die Szene aufs Neue. So beginnt der lange Theaterabend und das neue Stück des Wajdi Mouawad. Immer wieder ist diese Mordszene in einem kleinen Hotelzimmer zu sehen und immer wieder nimmt der hochkonzentriert zuschauende Hippolyte daran Veränderungen vor. Der Regisseur will sie unreflektierter, animalischer, urgewaltiger. Noch weiß er selbst nicht, welche Energie ihn umtreibt und dass die Motive für sein Tun in der eigenen verborgenen Familiengeschichte zu suchen sind. Die schiebt sich nun immer mehr um den ursprünglichen Handlungsstrang, um den Regisseur und seine Arbeit in Frankreich, die Nachricht vom Unfall seiner Mutter in Quebec, sein Aufenthalt dort. Dass sein leiblicher Vater ein anderer ist, erfährt er nach dem Tod der Mutter von einem Notar. Dann folgen weitere verborgene Geschichten. Sein leiblicher Vater hatte auch Kinder mit einer anderen Frau. In Kanada lernt er so seinen Halbbruder kennen und dessen Mutter Nimra. Zwei Frauen, so erfährt der Zuschauer in einer von Gewalt und Vergewaltigung, von Verrat und fatalen Irrtümern geprägten Geschichte, hatten dereinst beschlossen, ihre Neugeborenen zu tauschen, weil sie glaubten, so die Erinnerung an deren düstere Empfängnis hinter sich lassen zu können. Und um zu einer Mutterliebe fähig zu sein, die nicht von Hass verdunkelt wird. Der Hass auf Väter, die ihre Kinder mit einem traumatischen Erbe allein lassen. Das verdrängte Trauma, so weiß die Familienpsychologie und so erzählt der Dramatiker, taucht von Generation zu Generation immer wieder neu auf. Der Pakt der Mütter, der Kindstausch zwischen Nimra und Levia kann daran letztlich nichts ändern. Er ist eines der zentralen Handlungsmotive des Stücks Fauve. Wie schon in seinem auch in Deutschland bekannten Stück Verbrennungen schickt der Autor seine Protagonisten auf die Suche nach ihrer verdeckten, verdrängten Familiengeschichte, zu der auch das Erbe jüdischer Erfahrungswelten gehört. Wann immer man glaubt, an den Quell des Übels gelangt zu sein, an die Gewalt-Urszene im Verhältnis zwischen Mann und Frau, kommt Moawat mit einer neuen Wendung. Plötzlich ist ein alter Mantel mit Judenstern auf der Bühne und unvermittelt ist von der Montrealer Exilantenszene der 1930er Jahre die Rede. Plötzlich will Moawat aus der privaten Geschichte in die große Zeitgeschichte ausgreifen. Und weil bei ihm eben alles über Figuren erzählt wird, werden es derer am Ende zu viele. Spielerisch wird das zum Teil wunderbar vorgeführt. Von Jerome Kirchner als Hippolyt und Lubna Azabal als Nimrat zum Beispiel. Immer wieder werden Szenen in dieser äußerst komplexen, figurenreichen Familiensaga unterbrochen, rücken schlagartig vergangene Situationen in die laufende Handlung. All das kommt, spektakulär genug, ohne Videoprojektionen aus. Hier verschränkt das Theater selbst mit seinen eigenen alten Mitteln des Spiels verschiedene Wirklichkeitsebenen ineinander. Nishin Moawat mit seiner rhythmisch perfekten Regie den Arbeiten des großen franco-kanadischen Vorbilds Robert Lepage näher, im Zaubern mit dem Dekor, das sich aus 4, 5 Elementen ständig zu neuen Räumen und Zeitebenen zusammensetzt. Das geht so dahin, gebannt verfolgt vom Publikum im Théâtre de la Colline, bis der letzte Nachkomme der Geschichte, Hippolyts Sohn Lazare, als Raumfahrer nun gleich die ganze Menschheit in den Blick nehmen soll.
La destruction de la Terre nous a été transmise dans le silence, dans le déni et dans le mensonge.
Wir erben eine Katastrophe, die man uns verschwiegen hat, sagt der Astronaut mit dem Blick auf die Erde. Aber nichts kann uns von der Wahrheit verschonen, die uns verschlingen wird. Vielleicht ist das Kronos, der Urvater der Geschichte, der alles, was er hervorbringt, wieder verschlingt. Auch Léo Ferrés Le Temps wird immer wieder zart angespielt. Alles vergeht mit der Zeit. Auch das Theater, das seinen Faden im Mythos und im Übermaß der Geschichten ein wenig verliert.
Eberhard Spreng war das. Sidi Larbi Cherkaoui, er ist Kind belgisch-marokkanischer Eltern. Der Choreograf und Leiter des Königlich-Flämischen Balletts in Antwerpen mag die Mischung ganz unterschiedlicher nationaler Tanzstile und Kulturen. Sein erstes Handlungsballett trägt ausgerechnet den Titel Medusa. Den Namen der verwandelten Schönheit in ein schlangenköpfiges Ungeheuer verwandelten Schönheit, dessen Anblick versteinert. Das Royal Ballet Covent Garden in London hat Medusa uraufgeführt und Wiebke Hüster sah das.
Das Einzige, was man an diesem Ballettabend mit drei Werken bemängeln mochte, war die unglückliche und wenig passende Zusammenstellung. Eingeklammert wurde Sidi Larbi Cherkaouis wundervolle Uraufführung Medusa von einem allzu leichtfüßigen, blattgoldenen Ballett von Christopher Wheeldon, genannt Within the Golden Hour. Ein poetischer Titel für ein Ballett, das zu pretty ist. Choreografisch ist eben auch nicht alles Gold, was glänzt. Am Ende brachte Crystal Pites Flight Pattern die Stimmung komplett in den Keller, ins Dunkelgrau, in ein gefühltes Dauerkopfhängen. Das hatte Cherkaouis Premiere seines ersten Handlungsballetts wirklich nicht verdient. Kaum jemand ist so neugierig auf Tänzer und Choreografen, etwa chinesischer, spanischer oder russischer Traditionen zugegangen, wie Cherkaoui, selbst Kind einer belgischen Mutter und eines marokkanischen Vaters, tänzerischer Autodidakt, der seinen unverwechselbar geschmeidigen, fließenden Stil dem Training vor dem Fernseher mit Musikclips abgewonnen hat. Nun leitet er, und wenn man so will, ist das auch ein großes Kooperationsprojekt, das Königlich-Flämische Ballett in Antwerpen. Er reist viel und sucht nach den Choreografen und Werken, die das moderne und zeitgenössische Repertoire seiner Ballettkompanie erweitern könnten. Wer ihn in früheren Choreografien selbst hat tanzen sehen, weiß, dass er in den Stiefeln, in denen er gerne auftrat, auch für Momente auf Spitze stand. Allerdings war das mehr eine leidenschaftliche und kraftvolle Durchgangsposition für ihn. Genauso wichtig wie die physische Möglichkeit, größer zu werden, sich mehr zu strecken und vom Boden zu erheben, war ihm das über den Boden rollen, das auf der Erde sein mit allen Vieren, mit Bauch oder Rücken, als Ausdruck des Geerdetseins, des Verwurzeltseins. Kaum ein Choreograf drückt die Gespanntheit des Menschen zwischen Himmel und Erde, zwischen dem Gefühl, dem Körperlichen ganz verhaftet zu sein, und der Metaphysik so klar und unmissverständlich und zugleich so empathisch aus wie Sidi Larbi Cherkaoui. Was also könnte naheliegender sein, als dass sein erstes Handlungsballett erstens eine Kollaboration und zweitens eine Geschichte einer Transformation vom Irdischen zum Himmlischen, vom Körperlichen zum Seelischen wird. alle Geschichten, die ihn wirklich interessieren, handelten von Metamorphosen, so Sherkaoui. Auch seine Balletterzählung von Medusa, der Schlangenhäuptigen, zu live gesungenen Arien von Purcell und zusätzlicher elektronischer Musik von Olga Wojcikowska. Für das Royal Ballet hat der Choreograf das Werk auch darum geschaffen, weil hier eine der berühmtesten Ballerinen unserer Zeit künstlerisch zu Hause ist. Die weltweit gefragte Russin Natalia Ossipova. Mit ihr hatte er schon zweimal zusammengearbeitet und jedes Mal an ihr geschätzt, dass sie die Grenzen ihrer Schule sprengen will und gerade das erdverhaftete, fließende, wandelnde, durchlässige von Sherkaouis Stil unbedingt verkörpern will. Ossipova geht als Medusa durch drei Zustände. Nach der jungfräulichen Priesterin der Athene wird aus ihr, von Poseidon geschändet, eine Ausgestoßene, aus dem Tempel Verbannte. Sie, die eigentlich das Opfer ist, ist die traumatisierte Entwurzelte, die bestraft wird dafür, dass sie den Gott anzog. Perseus, der Krieger, ist es, mit dem sie sich in Wahrheit verbunden fühlte und der nun der entstellten Schlangenköpfigen hilft, alles monströse, körperliche, irdische zu verlassen. Sie sucht Erlösung, er tötet sie, denn anders fände sie nicht zur Ruhe. Bei Sherkaoui zeigt Ossipova in einem letzten, bewegenden Solo, dass Trauer und Trost und Tod nahe beieinander liegen.
Sagt Wiebke Hüster. Und Zeit für die Kulturmeldung ist es mit Henning Hubert.
Die für die Literaturnobelpreisvergabe zuständige Schwedische Akademie ist wieder komplett. Als 18. Mitglied wird ihr im Dezember die Philosophin und Autorin Åsa Wikforss beitreten. Das teilte die Akademie in Stockholm mit. Die Schwedische Akademie war im vergangenen Jahr in eine schwere Krise gestürzt. Auslöser war die Verwicklung eines Akademiemitglieds samt Ehemann in einen Skandal um sexuelle Belästigung. 7 Mitglieder hatten ihre weitere Mitarbeit verweigert. In der Folge wurde der Literaturnobelpreis im vergangenen Jahr nicht vergeben. Das soll dieses Jahr nachgeholt werden. Die 57-jährige Wikforss ist Professorin für theoretische Philosophie. 2017 erschien ihr Buch Alternative Fakten über das Wissen und seine Feinde. Gut 4 Jahre ist Literaturnobelpreisträger Günter Grass tot. Heute hat der Göttinger Steidel Verlag einen weiteren Band mit früheren Erzählungen von ihm veröffentlicht. Eigentlich sind es Geschichten, die Grass im Jahr 1968 unter dem Pseudonym Arthur Knopf publiziert hatte. Das neue Buch, die Arthur Knopf Geschichten, versammle laut Verlag besondere Texte, wunderbar komisch und nachdenklich. Ein Beweis dafür, dass Grass auch ein Meister der kleinen Form gewesen sei. Der Verlag gibt jedoch auch zu, vor rund 50 Jahren seien die Erzählungen ein Ladenhüter gewesen. Die Gedichtzeile Anmut sparet nicht noch Mühe ist wieder angesagt. Nach dem Vorstoß von Thüringens Ministerpräsident Ramelow von den Linken, der bald 30 Jahre nach der Wende einen neuen Nationalhymnentext will, hat sich auch Friedrich Schorlemmer eingeschaltet. Der frühere DDR-Bürgerrechtler spricht sich erneut dafür aus, die Kinderhymne von Bertolt Brecht zur neuen Nationalhymne zu machen. Im MDR sagte Schorlemmer, es sei ein großer Fehler gewesen, nach der Wiedervereinigung diesen Vorschlag des runden Tischs nicht aufzugreifen. Brechts Hymne von 1949 lasse sich sehr gut singen und fasse alles zusammen, worauf sich die Deutschen verständigen könnten und worin sie ihre Identität suchten. Und am Ende eine kleine Geschichte von einem besonderen Konzertbeitragsende. Harry Christophers dirigierte vergangenes Wochenende in Boston das Saisonfinale der Handel and Haydn Society. Als Mozarts maurerische Trauermusik verklingt, folgt ein herzergreifendes Wow aus Kindermund. Das Orchester wollte danach über Social Media wissen, wer da so begeistert war. Der 9-jährige Ronan hat sich jetzt gemeldet. Er war mit seinem Großvater im Konzert. Das Besondere, der Großvater erzählt, dass Ronan eine autistische Störung habe und er normalerweise vor allem nonverbal kommuniziere. Jetzt gibt's Tickets für ein weiteres Konzert in Boston geschenkt.
Ja, der schönste Beweis für die Kraft von Kunst und Kultur. Das war Kultur heute mit Michael Köhler. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit. Gleich geht's weiter mit dem Strategiewechsel bei ThyssenKrupp.